Goldiro, unsere Fußballgemeinschaft da draußen, willkommen zur besten Adresse, wenn es um den deutschen Fußball geht, Football's Coming Home, Folge 77. Ich bin der David und ich entschuldige mich erstmal, dass ich mich vielleicht ein wenig komisch anhöre, weil ich bin eigentlich krank. Ja, und mein Schreibtisch sieht bis auf die ganze Podcast-Technik hier dementsprechend auch aus. Also Salbei, Bonbons, Vitamin C kann ich sehr gut empfehlen. Und sowohl dann auch Magnesium, so wie nennt man diese Dinger, die man in Wasser auflöst?
Pulver.
Ihr versteht, Brausetabletten sind das. Ja, und dementsprechend mit Tee und so, ich bin hier super ausgestattet und lege mich danach auch direkt wieder ins Bett, um wieder fit zu werden. Aber ich wollte mir den Podcast hier heute nicht entgehen lassen und der Mann, der heute da ist, ihr habt den ja eben schon gehört, er hat einen eisernen Körper, deswegen er wird nicht krank. Und ja, hallo lieber Benny, schön, dass du wieder da bist.
Guten Tag. Ja, krank werde ich nicht, ich reiß mir nur die Bänder durch.
Das hättest du jetzt nicht erzählen müssen, jetzt bröckelt dein eisernes
Knie. Doch, mein eisernes Knie.
Ja, also ist das. Aber sonst geht's dir gut? Hat dich diese Jahreszeit noch nicht dahin gerafft?
Noch ist die Stimmung gut, aber ich glaube, es wird sich bald ändern, wenn es so kalt bleibt und kälter wird. Dann werde ich traurig.
Ja, mir wurde tatsächlich gesagt, dass ja nächste Woche nochmal 22 Grad oder so irgendwo werden sollen.
Ja, ich glaube, das ist sogar bei uns der Fall. In der wunderschönen Hauptstadt, da haben wir nächste Woche Dienstag nochmal 21 Lunzen. Nehme ich mit.
Ja, muss ich die Winterjacke doch wieder einpacken. Obwohl in meinem Fall ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wenn sie draußen bleibt. Wir haben wieder einiges zu besprechen. Ich werde versuchen, nicht so viel ins Mikrofon zu husten, beziehungsweise immer dann zu husten, wenn Benny was sagt, weil dann kann ich das super rausschneiden. Ansonsten, wir schauen einmal über den 6. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, der ja auch noch läuft. Da werden wir auch noch einen Blick haben auf das Spiel der Bayern in Frankfurt. Es bricht jetzt gleich die 70. Minute an. Die Bayern führen mit 2-3, werden wir nachher auch noch ein Wort zu verlieren. Die Partie Stuttgart gegen Hoffenheim werden wir dann jetzt natürlich nicht weiter groß besprechen können, weil das Spiel um 19.30 Uhr ist. Aber ich glaube, das wird jetzt weniger schlimm sein. Ich glaube, das Ergebnis, also wenn ein anderes Ergebnis als ein Sieg für Stuttgart rauskommt, ihr werdet es ja dann wissen, dürfte eine Überraschung sein.
Ich bin ja Zeitreisender tatsächlich und das Spiel wird 3-1 für den VfB ausgehen.
Okay, gut. Dann schauen wir mal. Und ansonsten natürlich unsere beliebte Ist-noch-was-Kategorie. Und dann versuchen wir heute nicht so viel rumzublödeln, weil ich darf nicht lachen. Das wird mir bei Benny ein wenig schwerfallen. Und bei den komischen Sachen, die ich hier heute wieder rausgesucht habe, wird das auch eine Herausforderung. Aber wir kriegen das hin. Wollen wir einfach loslegen?
Jawohl.
Sehr schön. Dann geht's rein in den 6. Spieltag. Wir beginnen am Freitagabend mit dem FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach und ich hatte ein bisschen gehofft, dass diese Partie sehr kacke wird, weil ich hatte ein Ticket für dieses Spiel und konnte aufgrund meiner Krankheit dann natürlich nicht hingehen und es war nicht ganz so kacke, es war jetzt nicht überragend, aber am Ende ein 2 zu 1 für den FCA. Übrigens, kleiner Sidefact noch, lieber FC Augsburg als Bundesligist, ich finde es super peinlich, dass man ein Ticket, dass ihr keinen Zweitmarkt für Leute habt, die Normaltickets kaufen, sondern nur für Dauerkarteninhaber. Finde ich äußerst schwach, aber gut, ihr scheint es offensichtlich nötig zu haben mit der Kohle. Wäre aber mal schön, wenn man das mal ändert und dann nicht auf den Kosten sitzen bleibt. Aber gut, okay. Sei es drum, gehen wir zum Spiel.
Ach so, ja. Gut, da will halt keiner hin, wa? Wofür ein Zeitpunkt, wenn keiner hin will.
Das ist ein Problem. Was sagst du zu diesem Spiel?
Ja,
ich habe es ja gesagt, Augsburg 2-1 gewonnen.
Genau, fußballerisch jetzt kein Leckerbissen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber es gab auch schon schlechtere Freitagabendspiele, wa? Gladbach ist echt ganz schön im Taumeln, ja. Gegen Union gewinnen sie auf einmal, das ist ein Kacktor. Aber auch das jetzt am Freitag sah wieder nicht doller aus. Und wenn es so weitergeht, weiß ich nicht, wie heiß der Stuhl auch wird vom Herrn Seoane.
Na, das Komische ist ja, er war ja bei vielen, oder zumindest aus mit vielen Leuten, mit denen ich geredet habe, da haben viele ihn als erste Trainerentlassung getippt. So, dann schien es aber zwischendurch ja wenigstens so, dass man sich doch fußballerisch so weiterentwickelt hat, dass das definitiv nicht passieren wird. Problem ist jetzt gerade so ein bisschen, ja, das Spiel in Augsburg war jetzt auch qualitätsmäßig nicht gut, aber bisher haben die Gladbacher eigentlich bisher auch da, wo sie verloren haben, gute Spiele gemacht. Sie haben halt bisher 4 der 6 Saisonspiele halt verloren. Aber eigentlich, zumindest das, was das letzte Jahr angeht, spielen sie deutlich besser. Sie fahren aktuell nur nicht die Ergebnisse ein. Und das ist aber natürlich ein Problem. Und gerade in Augsburg, also das ist ja nun wirklich ein Gegner, den man unter Umständen eigentlich schlagen sollte. Oder muss.
Gut, nun darf ich nochmal einen Euro ins Phrasenschwein. Fußball ist ein Ergebnissport.
Nein, wirklich, Wahnsinn. Unfassbar.
Deswegen, also, ja, besser als letztes Jahr, aber letztes Jahr war auch sehr, sehr schlecht. Dementsprechend, das ist auch kein Qualitätsmerkmal, würde ich mal behaupten. Ich bin nicht überzeugt von Gladbach.
Ja, da hilft auch kein Tim Kleindienst, der auch wieder getroffen hat auf Seiten der Gladbacher. Wollen wir das einfach mal mit der Nationalmannschaft einfach jetzt mal vorschieben, wenn wir schon dabei sind? Wie findest du seine Nominierung? Wir hatten das ja tatsächlich, glaube ich, nach der letzten Länderspielpause so ein bisschen angedeutet, dass es ja interessant sein könnte, den mal mitzunehmen. Wie siehst du das?
Prinzipiell finde ich Länderspielpausen scheiße. Dass die jetzt schon wieder sind, finde ich auch scheiße. Aber die Nominierung, ja, ist richtig. Ich meine, welcher Stürmer performt gerade besser? Alter, kannst du noch reden? Was ist los? Besser. Welcher deutsche... Welcher deutsche Stürmer performt aktuell besser als er? Viele sind es nicht. Füllkrug fällt aus. Ist, glaube ich, die logische Folge. Ob er spielen wird, ist ja auch mal dahingestellt. Aber prinzipiell denke ich, dass das die richtige Schlussfolgerung von Herrn Nagelsmann ist.
Kann er mit Dennis Undorf ein bisschen zocken? Ist ja vielleicht auch nicht so ganz uninteressant. Dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Bayer Leverkusen gegen Holstein Kiel, wo sicherlich alle zur Pause dachten, obwohl, da stand es ja eigentlich sogar nur 2-1. Aber hättest du am Ende des Tages gerechnet, dass da 1-2-2 rumkommt? Dass Holstein einen Punkt beim Meister ergaunert?
Ja, überhaupt nicht. Also, wer das getippt hat, Glückwunsch. Zumal steht nach, 8 Minuten 2-0, da denkst du, ja, es wird jetzt 6-7-0 oder so.
Und das 3-0 ist zwischendurch auch gefallen, war nur wegen Abseits, hat es dann nicht gedeutet.
Und dass die dann wirklich noch wiederkommen, also nee, hätte ich im Leben nicht mit gerechnet, aber finde ich gut, finde ich lustig.
Ja, Jan-Fieter Arp per Elfmeter.
Die alte Bayern-Legende, ey.
Ja, totaler Wahnsinn. Aber bleiben wir mal kurz bei Leverkusen. Es ist schon das zweite Mal in dieser Bundesliga-Saison, dass sie ein 2-0 verspielt haben. Ich glaube, das andere war gegen RB Leipzig. Sie haben aufgrund dessen nach Führung jetzt 7 Punkte verspielt. In der letzten Saison war es kein einziger. Und 11 Punkte nach jetzt 6 Spielen, das ist der schwächste Start eines Meisters seit 12 Jahren.
Ja, ich würde Xabi Alonso rausschmeißen.
Krise. Krise,
ja,
würde ich mal
die sagen. Meisterkrise. Nee. Ja, ich glaube nicht, dass jetzt die Alarmglocken da irgendwie läuten in Leverkusen. Ich glaube, dass man da relativ entspannt bei der ganzen Nummer bleibt. Ich habe mit einem Tor in der 98. gerechnet, kam jetzt nicht so, wird eh wieder passieren in den nächsten Spielen.
Aber sie hatten auch nach dem Ausgleich jetzt auch nicht so viele Großchancen, ne? Also das muss man auch sagen.
Ja.
Und ich meine, Lukas Radetzky hat es hinterher auch richtig gesagt, gegen Bayern muss man verteidigen, gegen Milan, aber auch gegen Kiel. Hier müssen einige aufwachen.
Ja, na gut, du darfst jemanden unterschätzen in der Bundesliga, ne? Also wenn ich da belege an Merdesackers Aussage nach dem WM-Achtelfinale gegen Algerien damals, dass ja hier keiner Karnevalsverein mehr rumrennt. Und in der Bundesliga ist es genauso, ne? Jeder, der da spielt, spielt da aus einem guten Grund. Und vielleicht ist man bei den Pillendrehern ein bisschen arrogant geworden, ne?
Ja, ich glaube, man hat es ja aber auch in den ersten Spielen immer so ein bisschen schon gemerkt. Da sind sie aber zum Teil dann immer noch glimpflich davongekommen mit ihren späten Toren nach wie vor. Das ging ja in der neuen Saison eigentlich relativ nahtlos weiter. Aber auch in der Bundesliga haben sie jetzt immer wieder gezeigt, dass vielleicht auch die Abwehr, ich will nicht sagen überbewertet wird, aber vielleicht doch gar nicht so top ist, wie man immer denkt. Weil ich meine, du weißt ja, wie groß der Aufschrei war, als die Bayern wegen ein paar Millionen doch die Finger weg von Jonathan Tah gelassen haben. Wo ich mich dann gefragt habe, ist also Tah besser als Kim und Upamecano durchaus, aber ist Jonathan Tah jetzt wirklich so ein ganz krasser Innenverteidiger? War er das in der letzten Saison auch so?
Weiß ich nicht. Ich glaube, wir werden jetzt bei vielen sehen, ob das nur One-Season-Wonder waren oder ob die es permanent auf diesem hohen Level halten können. Wen ich ganz schlimm finde, die Saison von seinem Verhalten, ist Victor Boniface. Also, dass er jetzt bei jedem Tor den Arsch auspackt, finde ich unfassbar peinlich.
Das ist ein Trend, Ben. Ja, wir das sind ist dafür kein, vielleicht auch schon, wir sind dafür einfach zu alt schon, weißt
ja,
du?
Ja, stimmt. Wie Victor Boniface ist auch bekannt, aber der ist 14 Jahre alt. Dann hat er doch jetzt auch irgendwas ganz Komisches gepostet nach dem Spiel. Irgendeine ganz komische Caption. Ganz unsympathisch, wie der sich benimmt. Und es wirkt auch so ein bisschen so, als wenn ihm der ganze Erfolg ein bisschen hochwächst. Ist auf jeden Fall nicht schön. Nee. Zumal Leverkusen jetzt eh nicht der sympathischste aller Vereine ist.
Das ist wohl wahr. Trotzdem, auch in Europa waren sie erfolgreich unter der Woche. Milan 1-0 geschlagen, was auch so gesehen absolut verdient war. Und da hat man nach zwei Spieltagen in der Champions League eine volle Punkteausbeute.
Ich finde, Kiel sollte stattdessen im San Siro spielen. Anstelle von Milan, das wäre einfach nur fair in meinen Augen.
Kommst du denn jetzt auf Holstein Kiel?
Ja, die haben einen Punkt geholt gegen Leverkusen, Mailand nicht, ne? Also von daher finde ich schon in Ordnung.
Ja gut, alles klar. Jetzt kommen wieder diese lustigen Dreiecks...
Dreiecksvergleiche.
ja, genau. Der hat der geschlagen und der hat der geschlagen. Also muss der ja... Ne. Aber das lassen wir jetzt mal lieber. Auf jeden Fall Glückwunsch. Glückwunsch in den hohen Norden. Ein wichtiger Bundesliga-Punkt. Und vor allem das Lustige war ja noch, ne, bei den Bochumern zum Spiel werden wir ja gleich kommen, wo der Kommentator von Sky gestern noch sagte, ja gut, aber... Solange Kiel ja nicht punktet, was wahrscheinlich in Leverkusen nicht passieren wird, braucht ja Bochum keine Angst von unten haben, selbst wenn sie ihre Spiele verlieren. Upsi dupsi. Ja, manche Sachen altern halt auch schlecht, muss man so sagen. Dann gehen wir mal weiter. Bremen gegen Freiburg. Ein 1-0, ein abgefälschtes Tor von Rit Dohan. Und Freiburg, das ist wow, das ist wirklich beeindruckend. Nach 6 Spielen, 12 Punkte, der beste Bundesliga-Start eines Freiburg-Trainers. Also selbst Christian Streich hat das nicht geschafft. Es ist der 4. Saisonsieg, so viele hatte man zuletzt in der kompletten Rückrunde. Und man hat 5 der letzten Auswärtsspiele in der Bundesliga gewonnen. Beeindruckend, oder?
Wie viel nochmal? Wie viel?
5 der letzten 8 Auswärtsspiele.
Ich wollte gerade sagen, letzter Spieltag hat nämlich deiner alten Försterei. Da gab es keinen Dreier. Nee. Ja, Freiburg ist auch so eine Wundertüte irgendwie. Also klar, einmal die letzten Jahre, außer letztes Jahr, sich jetzt auch immer für Europa qualifiziert. Ich kann die nicht einordnen. Ich kann sie dieses Jahr nicht einordnen, ne? Mir fällt es wirklich schwer zu sagen, wo ich bei Freiburg hintendiere, in welche Richtung das bei denen geht.
Aber sie mischen oben weiter mit. Das ist ja...
Ja,
es
gut,
ist ja eigentlich
oben weiter mit nach 6 Spieltagen.
Ja, natürlich, aber...
Ich meine, dann verlieren sie wieder 3-0 gegen Pauli. Also, ich kann es nicht einschätzen. Erst also gegen Pauli 3-0 verlieren, dann gewinnst du wieder. Freiburg ist in meinen Augen aktuell die Wundertüte der Liga.
Das ist wohl wahr und das wird wahrscheinlich auch noch so bleiben. Ähnlich überraschend bleibt Werder Bremen, obwohl... Was wenig überraschend ist, dass sie einfach zu Hause keine Tore erzielen können. Bisher haben sie das wohl auch gestern nicht geschafft, obwohl Ole Werner ja meinte, so sinngemäß, dass sie endlich mal ja so ein wenig die Spinnweben von den Stadionmikrofonen schießen wollen, damit das Nebelhorn da mal wieder ein bisschen aktiv wird. Hat auch gestern nicht so gut geklappt.
Nee, vielleicht. Vielleicht muss Pizarro zurückkommen. Vielleicht ist das die Lösung. Ja, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall auch wieder eine gute Alter, was ist denn los? Kann nicht reden. Auf jeden Fall eine gute Offensivflaute, die Jungs von der Weser da oben gerade aufbauen. Unpraktisch, würde ich mal behaupten, in der Bundesliga, wa?
Wobei sie letzte Woche ja immerhin 4 in Hoffenheim geschossen haben.
Eine Heimoffensivflaute. Ich möchte mich korrigieren.
Achso, eine ja. Da habe du kannst ich heute nicht sprechen und hören.
Da
und
habe ich
höre
mich
nicht
schlecht ausgedrückt.
Zu.
Nein, ich habe mich nur verquatscht okay. Ja, zum 18. Mal.
Wunderbar. Dann hoffe ich aber auf mehr Expertise bei diesem Spiel, denn du warst ja auch live vor Ort bei Union gegen Dortmund. Ein 2:1 für die Eisernen.
Haben wir die verkloppt, ey. Haben wir die verkloppt, Alter.
Naja, obwohl Gregor Kobel meinte ja, eine Erklärung ist schwer, wir haben kein schlechtes Spiel gemacht.
Oh Gott,
die erste Halbzeit war der Schlüssel. Ich finde es auch so lustig, wenn man sagt, wollen wir vielleicht mal bei Dortmund, fangen wir da mal an. Ich finde es halt so ultra lustig. Auf der einen Seite sagt er, wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Auf der anderen Seite, die erste Halbzeit war der Schlüssel. Also wenn ich eine Halbzeit lang absolut grottenschlecht spiele, kann ich doch hinten raus nicht sagen, wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, auch wenn die zweite vielleicht besser war. Aber gut waren die jetzt auch nicht. Also
ich wollte gerade sagen, sie war besser, aber sie war nicht gut. Gerade nicht, wenn du deutscher Meister werden willst. Dass du das nicht werden sollte, jeder wissen, dein Gehirn hat. Aber, also nee, gerade in der ersten Hälfte, ich war ganz überrascht, was wir da gezaubert haben, Alter. Da war ja Union so dominant, so am Drücken, die Torchancen am Produzieren, am laufenden Fließband. Es war ja beeindruckend. Deswegen, also, ja, Union top, Dortmund schlecht. Ich weiß nicht, was Kobel gesehen hat für ein Spiel. Pyro gab's ja nicht, eigentlich hat er klare Sicht gehabt aufs Feld die ganze Zeit. Aber das war grottenschlecht. Das war so schlecht von Dortmund, gerade in der ersten Hälfte. Da kann man nichts.
Was sagst du zu der Forderung von Nuri Sahin, dass Vogt nach einem Foul an Guirassy hätte rot sehen müssen? Ich glaube, das war irgendwie so grob nach einer Viertelstunde. Das Witzige an der Geschichte war, dass ich sowohl bei Sky in der Zusammenfassung als auch anschließend bei The Zone, die Szene wurde nicht extra in die Zusammenfassung geschnitten. Und wo ich mir halt dachte, also mir ist es auch nicht aufgefallen, wäre es klar falsch gewesen, dann hätte das doch jeder mit in die Zusammenfassung gepackt, oder?
Ich hab ganz viele Standbilder davon gesehen und rein vom Trefferbild siehst du halt, dass Vogt Guirassy quasi auf der Wade steht mit dem linken Bein. Also rein von diesem einen Bild sieht es nach rot aus und weiß ich nicht, wie es in Realgeschwindigkeit war. Ich im Stadion hab's auch nicht gesehen. Muss man aber auch sagen, dass ein Schlotterbeck vom Platz fliegen kann, dass ein Guirassy sich mehr als eine Gelbe abholen kann. Das jetzt auf den Stiegel zu schieben, finde ich schwach. Aber ja, ich glaube, wenn es da Rot gibt, ist es wahrscheinlich sogar okay. Fiel mir aber im Spiel auch nicht auf, dass das irgendwie schlimm gewesen sein soll.
Tja, und so konnte besagter Kevin Vogt dann zum Elfmeter antreten und ihn verwandeln. Was hast du überhaupt gedacht, dass jetzt auf einmal Kevin Vogt diesen Elfmeter schießt, muss ja dazu sagen, sein letztes Bundesliga-Tor ist schon rund 10 Jahre her.
3640 Tage, um genau zu sagen.
Ja, das war damals lustigerweise gegen Roman Weidenfeller. Und Vogt scheint irgendwie BVB-Schreck zu sein, weil alle seine 4 Bundesliga-Tore, also nee, von seinen 4 Bundesliga-Toren, hat er 3 gegen den BVB erzielt. Also vielleicht, wenn ihr dann in Dortmund spielt, solltet ihr Vogt vielleicht einfach mal in den Sturm stellen.
Also. Die Frage war gleich so auf der Tribüne, okay, wer schießt denn das Ding jetzt? Der war so einen klaren Elberschützen. Eigentlich Jordan, weil der war ja nicht auf dem Feld. Ich habe nicht mit Vogt gerechnet. Ich war sehr überrascht, als dann Vogt den Ball in der Hand gehalten hat. Und ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass er den macht. Er hat ja schon recht souverän reingemacht. Er meinte ja nach dem Spiel, ja, ihn haben 6-7 Augen angeguckt. Und im Training macht er mal Gutes, aber da hat er einfach das ist krass, Alter. Nochmal sammeln, nochmal konzentrieren. So, jetzt. Er meinte ja nach dem Spiel, ja, ihn haben 6-7 Gesichter angeguckt und im Training schießt er auch immer gute Elfer. Dann nimmt er sich halt den Ball, wa? Ich war auch so, dachte, boah, haben wir nicht mal eine Reihenfolge, wer Elfmeter schießt oder was? Ist das, wer den Ball als erstes greift oder was? Aber ja, nee, ich war froh, dass er ihn reingemacht hat. Aber ja, es war sehr überraschend, Kevin Vogt am Elferpunkt zu sehen. Es war ein komplettes Bild. Aber es ist ja so ein bisschen keine Zunge gefüllt. Wenn er dieses Jahr hat Vogt geschossen, letztes Jahr Bonucci, davor das Jahr Knoche. Also, wer weiß, vielleicht schießt irgendwann mal Renault einen Elfmeter im Spiel.
Vielleicht ist das auch einfach mit Absicht. Weißt du, Union sucht sich Verteidiger, die gerne Elfmeter schießen. Die scouten direkt danach. Wahrscheinlich kann man das auch mit einer KI.
Oder die es halt machen müssen, ne? Weißt du?
Ja, oder so. Aber auch interessant. Oder er hat halt gesagt, so 10 Jahre, ich treffe gern gegen
wird
den BVB,
mal wird mal wieder Zeit.
Da hau ich ihn rein. Ja, auf jeden Fall unfassbar stark, was Union bis hierher macht. Wozu ich noch deine Meinung gerne hätte, bevor wir zum BVB kommen. Jetzt unter der Woche war ja Mitgliederversammlung und wo ja auch die Pläne zum Stadionausbau vorgestellt wurden. Ich glaube, wenn das ganze Ding dann fertig ist, soll die neue, ich wollte jetzt Arena sagen, aber Arena kann man gar nicht sagen, soll das Stadion an der Alten Försterei dann, glaube ich, jetzt eine Kapazität von rund 40.000, glaube ich, haben. Ne?
Jawohl.
Wie findest du das? Wie kamen bei dir die Pläne so an?
Man muss ja sagen, dass es nicht die ersten Pläne sind. Ich glaube, das erste Mal, dass der Ausbau verkündet wurde, war, glaube ich, 2016. Da gab es auch Becher im Stadion, wo drauf stand Stadionausbau 2017 bis 2020 mit dem damaligen Modell. Wie wir alle wissen, kam es nicht dazu. Nee, es ist richtig, es ist nötig. Wir brauchen ein größeres Stadion. Ich meine, wir sind knapp 70.000 Mitglieder auf 20.000 Heimplätze. Das funktioniert einfach nicht. Es ist kein Zustand, wie du an Tickets kommen musst, wenn du keine Dauerkarte hast. Das ist ganz, ganz schrecklich. Dementsprechend, ja, ist komplett richtig. Ich finde auch den Ausbau optisch sehr schön. 32.000 Steher, absolut geil. Das ist top, da kann man gar nichts sagen. Was so ein kleiner Wehmutstropfen an der ganzen Nummer ist, ist der Abriss der 3 Tribünen. Das sind dann nochmal die Tribünen, die 2008 von Fans gebaut wurden.
Ja.
Dass man die gar nicht mit reinbekommt, dass es dadurch nicht drin sein soll, die aufrecht zu behalten, tut weh. Das ist schade, weil da tausende Stunden reinflossen und wo gibt's das? Stadion gebaut von den Fans. Dass das weg ist, dann ist schon. Ich glaube, gerade für die, die da mitgemacht haben, ist es noch härter als für mich, der jetzt nicht so viel mit
der sich nur ins gemachte Nest setzt.
Ja. Der jetzt damit nicht so viel zu tun hatte, aber das ist schade. Aber an sich, wie gesagt, es kommt richtig. Als Verein, der jetzt auch schon das 6. Jahr Bundesliga spielt, sich 3-mal für Europa qualifiziert hat, du brauchst mehr Plätze und ich glaube, die Lösung ist gut. Es wird eine Straße quer durch den Wald gezogen. Finde ich nicht gut, aber ist auch wieder Vorlage von irgendwelchen Ämtern. Dass man da jetzt hier da massig im Wald abholzen muss für so eine Scheiße. Naja, wenn es die Stadt so will. Aber nee, prinzipiell bin ich ein Fan der ganzen Nummer und ich freue mich sehr, 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 sehr drauf, dass man vielleicht auch mal wieder eine Dauerkarte kaufen kann. Das geht ja schon seit 2015 nicht mehr. Ja, ich freue mich. Oh, da
schön.
Muss ich nochmal reingrätschen. Da hatte ich eine lustige Diskussion auf Twitter gehabt, auf X gehabt. Wo dann jemand meinte, ja schade, dass wir ins Oli gehen müssen für eine Saison. Und außer Herr Tana meinte, ja, müsst ihr ja nicht, keiner zwingt euch. Und ich dann kommentiert habe, naja, aber was sind denn die Bundesliga-tauglichen Alternativen, die wir nehmen können? Und dann kam als Antwort Rostock, Wolfsburg, Cottbus, Leipzig. Ich dachte, ja, okay. Können wir auch Bundesliga in Seattle spielen, oder? Also.
Das wäre ein geiles Stadion.
Für eine Saison mal nach Seattle, jawohl.
Die Auswärtsreisen wären etwas beschwerlich. Nee, obwohl die Reisen.
Die Heimspiele wären ein bisschen scheiße.
sind wahrscheinlich etwas schwieriger. Ja. Ja, aber die Kröte müsste man dann schlucken und ich war ja bei 2 Champions League Spielen und ich weiß ja, wie ihr euch es dann ein bisschen bequem gemacht habt. Wie dann an jede Laterne dann die Sticker aufgeklebt wurden und direkt am nächsten Tag die Hertha-Fans dann anfingen, frühmorgens die dann wieder abzunehmen.
Ja, meine Hoffnung ist ja auch, dass du für das Jahr eine Dauerkarte bekommst, dass man sich so eine ein Jahr Dauerkarte holen kann, wenigstens, weil da sind 70.000 Plätze, die werden wir nicht jede Woche voll bekommen. Gehe ich stark von aus.
Da würde ich mich dann vor allem auch wieder freuen, dass ich dann auch vielleicht mal wieder an Bayern Auswärtstickets in Berlin rankomme. Es ist ja bei Union ja auch nie möglich. So, Olympiastadion sollte da wahrscheinlich machbar sein. Reden wir vielleicht mal nochmal über den BVB. 10 Punkte nach 6 Spielen. Das ist der schlechteste Bundesliga-Start seit 10 Jahren. Sie sind seit 5 Auswärtsspielen in der Bundesliga mittlerweile sieglos und in den letzten 4 Spielen hat man 11 Gegentore kassiert. Dagegen steht weiterhin ein starkes Auftreten in Europa. Unter der Woche 7-1 Celtic Glasgow vom Parkett gefegt. Das passt irgendwie alles nicht zusammen, obwohl man exakt genau das sieht, wie es im letzten Jahr auch war. Ne? Hausaufgaben in der Bundesliga werden nicht wirklich gemacht. International startet man durch, wobei man mit Brügge und Celtic auch sagen muss, dass man auch noch nicht die 2 besten Mannschaften hatte. Aber wie erklärst du dir dieses Phänomen?
Was heißt Phänomen? Ist ja einfach eine riesen Hallo? Es ist einfach, dass der BVB extrem stagniert, dass unter Schein keine Entwicklung drin ist. Lustlos, ideenlos und dann auch, also wenn, jetzt dann wieder, um wieder diese Kobel-Aussage reinzuholen, wenn sich der BVB hinstellt und nach einem Spiel wurde gegen Union, gegen den letzten Jahr 15. spielerisch oder fußballerisch, chancentechnisch dominiert wurdest, dann kannst du dich nicht hinstellen und sagen, ja, war kein schlechtes Spiel. Ich weiß nicht, ob wir dann wieder Marco Reus mit reinholen müssen und es vielleicht doch ein Ding von einer
Mentalität.
Dass dann auch wieder ein Mentalitätsding ist, was da einfach nicht stimmt. Aber da muss viel passieren. Das wirkt auch kein System und nichts nach vorne. Was ich ganz schlimm finde, ist, wie man Maxi Bayer verschwendet quasi schon. Du holst. Ich finde, Maxi Bayer erinnert extrem der ganzen Adeyemi-Geschichte damals. Du holst einen Stürmer, der eigentlich immer ein Stürmer war mit jemand neben sich. Ja, hast aber gar nicht das System dafür, einen 2 Stürmer zu spielen. Ja, klein auf dem Flügel. Du verschwendest so einen Spieler wie Maxi Bayer auf dem Flügel. Ja, klar, du hast Girassi, aber warum holst du denn dann den Bayer für 30 Millionen, wenn du andere Schwachstellen im Kader hast, die du ja anscheinend nicht kompensieren kannst?
Ja, darf ich mal kurz einwerfen, es ist die 93. Minute und Frankfurt gleich zum 3-3 aus. Ey, ich kann das nicht wahr sein. Und weißt du, es ist wieder ein Kontertor. Ich raff's einfach nicht. Aber wir werden zu dem Spiel nachher noch kommen. Ja, du hattest fertig erzählt, ne?
Ich habe fertig.
Okay. Ja, was vor allem gefehlt hat, wahrscheinlich ein Karim Adeyemi, der war ja unter der Woche überragend, hat jetzt leider einen Muskelfaserriss. Er hatte ja unter der Woche erzählt, dass seine Frau ihm regelmäßig Brokkoli macht. Und er deswegen wahrscheinlich so gut ist, keine Ahnung.
Alle Loredana, ey.
Hätten mal vielleicht der BVB, also alle Spieler, mal ein bisschen Brokkoli gegessen. Vielleicht hätte das dann geholfen. Aber das nur, ja, es ist total komisch. Und vor allem frage ich mich in Bezug auf Nuri Sahin, ne? Wir wissen ja alle, wie der BVB mit Edin Terzic umgegangen ist. Und ich habe mich schon am Anfang der Saison gefragt, was macht denn Nuri Sahin oder was macht ihn besser als Edin Terzic? Und jetzt, nach diesem Saisonstart, frage ich mich das umso mehr.
Ich habe mir auch mal die Frage gestellt, was man sich davon erhofft. Denn Nuri Sahin ist jetzt auch kein erfahrener Trainer. Ja, er ist eine Vereinslegende, vielleicht irgendwie halbwegs. Aber er ist kein Top-Trainer. Und es ist auch kein Vincent Kompany, der mit einem riesen Namen kommt. Ich habe die Verpflichtung wenig verstanden und ich glaube auch nicht, dass der BVB damit langfristig glücklich wird.
Ja, total merkwürdig, was die Dortmunder da machen. Aber gut, wir werden es beobachten, wenn es dann nach der Länderspiel...
So ist nicht, mir hat's gefallen.
Ja, ich meine jetzt aus neutraler Sicht merkwürdig, was der BVB da anstellt. Und sehr komisch, was die Bayern auch gerade anstellen. Gut, okay. Gehen wir mal weiter zum VfL Bochum gegen den VfL Wolfsburg. Das Verein für Leibesübungen-Duell. Na klar. Und am Ende ein 1-3. Können wir vielleicht kurz machen. Jonas Wind trifft wieder 2-mal. Darunter ein Elfmeter. War relativ klare Geschichte. Ding ist wieder, dass insbesondere die VAR-Überprüfungen wieder ziemlich lange gedauert haben. Das Handspiel von Wrangs, wo der Elfer zurückgenommen wurde, war aus meiner Sicht vollkommen richtig. Ja, allgemein kann man aber sagen, ich glaube so videoassistentmäßig alles so richtig entschieden, aber naja, ja, hat wieder alles sehr, sehr lange gedauert.
Da, also wenn ich wieder, also so ein Boniface bekommt keinen Gelb, wenn er seinen Arsch auspackt, aber einen Wind bekommt Gelb, wenn er einen W mit seinen Finger formt und damit rumrennt, das ist dann ja eine Provokation zu doll. Also irgendwie finde ich das alles ein bisschen kurios. Obwohl ich eh finde, so provokationsgelbe Karten, bitte, sind wir kleine Kinder, sind wir in der D-Jugend, das sind erwachsene Millionäre auf dem Platz. Kannst du mal provozieren in meinen Augen.
Die Reaktion kommt ja dann auch von den Rängen, ne? Also,
ja, ich fand insofern. Jetzt, ich fand jetzt ein W-Form und damit zur Kurve rennen, ja, ist halt ein Jubel, ist vielleicht ein bisschen hässlich, aber ist ja sein Problem.
Ja, richtig. Und die Bochumer, also die müssen sich wirklich insbesondere an diesem Spieltag ärgern. Und das Problem ist ja, die harten Gegner kommen ja da auch erst noch. Ne? Hoffenheim auswärts, gut, okay, nicht. Aber die Bayern zu Hause, Frankfurt auswärts, Leverkusen zu Hause und Stuttgart auswärts. Also es könnte auch einfacher gehen, ne?
Ich glaube und ich hoffe und ich habe es, glaube ich, auch am Anfang der Saison gesagt, dieses Jahr ist die Zeit gekommen, wo Bochum endlich wieder absteigt. Ich glaube fest dran und ich hoffe fest drauf. Ihr wisst, was ich meine. Dieses Jahr fällt der Hammer.
Gut, alles klar. Dann werden wir den Hammer dann am Ende des Tages wieder ausgraben. Nicht zu verwechseln mit dem Klappstuhl von Schuh des Manitou. Wir gehen weiter. Ja, ich wollte noch mal besonders witzig sein, das Spiel, weil, also der Sonntag.
Nee,
natürlich nicht. So, Frankfurt gegen Bayern am Ende 3-3. Tottenham hat eine 2-0-Führung verspielt, hat 3-2 verloren. Also, das ist ein super Tag heute hier für mich. Ich lege mich gleich wieder ins Bett. Ich weiß, warum ich immer noch krank bin.
Spielen die Dolphins heute noch?
Ja, gegen die Patriots. Das, oh Gott, das will, warum erinnerst du mich daran? Es könnte ein schwarzer Sonntag werden. Oder ist er ja im Prinzip auch schon. Aber gehen wir mal weiter. Was auch komisch war, dass St. Pauli gegen Mainz das typico Topspiel war an diesem Spieltag. Auch interessant. Ja.
Zwei EVs gegeneinander. Man muss es aber positiv sehen.
Ja, definitiv. Und am Ende haben das die Mainzer gerissen mit 0-3. Vor allem bei den ersten zwei Gegentoren sahen die Paulianer auch nicht so gut aus. Auch die warten weiterhin auf das erste Tor. Zwei Treffer von Johnny Burkhardt. Und das Schöne ist, er wurde für die Nationalmannschaft jetzt nachnominiert, weil Kai Havertz ausfällt. Schöne Belohnung für ihn, oder?
Ja, und ähnliches wie bei Tim Kleindienst, logische Folge, weil deutsche Stürmer haben wir eh wenige, die gerade auslaufen können. Und er trifft das Tor, von daher Glückwunsch, logische Folge, finde ich gut. Mach was draus.
Ja, unbedingt. Wir wollen ihn dann zaubern sehen gegen Bosnien und Herzegowina. Und auch St. Pauli, für die wird es nicht einfacher. Die nächsten Spiele Dortmund auswärts, ich glaube, das ist sogar ein Freitagabendspiel, Wolfsburg zu Hause, Leipzig auswärts, Hoffenheim auswärts und die Bayern zu Hause. Also die drei Punkte gegen Freiburg waren unfassbar wichtig. Aber hier hätte man auch irgendwo nachlegen müssen, ne?
Ja, richtig, ne? Das verstehe ich immer noch nicht.
Aber gerade deshalb wäre es ja sehr gut eigentlich gewesen, wenn man jetzt hätte direkt nachlegen können.
Geworden sind. Ich dachte, jetzt sind sie da. Habe ich eh als stärksten Aufsteiger eingeschätzt. Ja gut, gab es auch nicht so viele Aufsteiger, war. Aber ich dachte, dass sie eigentlich oben mithalten können und deswegen, dass jetzt Freiburg 3-0 wegklatschen, war jetzt vielleicht ein bisschen over the top. Aber gegen Mainz wieder 3-0 kassieren, also Pauli ist auch ganz kurios. Und so ganz in Fahrt kommen die auch noch nicht.
Nein, definitiv nicht. Und jetzt wollte ich sagen, wer auch nicht so ganz in Fahrt kommt, ist Heidenheim, aber das stimmt eigentlich so gar nicht, auch wenn sie heute 1-0 gegen Leipzig verloren haben. Das Gute für die Leipziger Fans ist neben dem Sieg, dass sie in einem top bewachten und gereinigten Auswärtsblock standen, im Gegensatz zum letzten Jahr. Hast du es mitgekriegt, dass die Heidenheimer extra Security angekarrt haben, die irgendwie die Nacht vorher den Auswärtsblock bewacht haben, dass da nicht wieder irgendwelche Fats, irgendwelche Buttersäure oder so in den Block schmieren oder so.
Habe ich nicht mitbekommen. Finde ich falsch, hätten sie euch wieder machen können in meiner Hunger.
Ja gut, okay. Auf jeden Fall war der Sieg der Leipziger am Ende des Tages verdient. Arbeitssieg, Openda macht am Ende den Unterschied. Beeindruckend für die Leipziger. Sie sind seit 405 Minuten ohne Gegentor, wenn wir jetzt mal die Champions League ausklammern. Aber da müssen sie sich auch ärgern, weil ich fand, gegen Juve waren sie die bessere Mannschaft und da haben sie den Sieg wirklich weggeschenkt.
Das ist aber auch effektiv gewesen heute Leipzig, muss man sagen. Ich meine, aufs Tor kamen, glaube ich, zwei Dinger und einer geht davon halt rein.
Ja. Und Heidenheim hat es hingegen besser gemacht zum Auftakt in der Conference League gegen Ljubljana. 1-2:1.
Gegen Olympia.
Heißen die nicht Omonia? Nee, das war Nicosia.
Olympia Ljubljana.
Okay, gut.
Oder bin ich jetzt gerade blöd?
Es kann auch sein, dass
NK Olympia Ljubljana, sag ich doch.
Okay, okay. Dann war es, nee, ich glaube, die hießen Omonia Nicosia.
Das kann sein, das kommt mir auch bekannter vor.
Ja. Kann ich habe, oder...
Ja, Omonia Nicosia, genau.
Oh, aber es heißt
Betonung, Omonia. Keine Ahnung, ich bin jetzt kein Fremdsprachen-Weltmeister tatsächlich.
Du meinst so wie Mehdi Benatia? Hm. Müssen wir die Story lösen wir mal anders aus.
Zusammen mit Herrn Obermeng,
auf.
Ne?
Mit Obermeng, na, natürlich. Es handelt sich um Obermeng, nur zur Klarstellung. Gut, dann wollen wir mal schnell zur anderen Sonntagspartie noch kommen, die ja gerade zu Ende gegangen ist. Frankfurt-Bayern, ein am Ende jetzt 3-3. Was sage ich jetzt dazu? Insbesondere, nachdem man auch unter der Woche gegen Aston Villa verloren hat. Es zeigt sich so ein bisschen das, was man am Anfang befürchtet hat.
Kompanie raus!
Nein, hör mal auf jetzt hier. Quark. Aber dass seine
Kompanie raus, Xabi Alonso raus, alle raus, nur die Scheiben bleibt drin.
Und das, aber seine Spielweise, und man hat es gegen Frankfurt wirklich heute gesehen. Frankfurt hatte 3 Top-Chancen, 3 Konter und die machen 3 Tore. Also spätestens heute muss doch Kompanie erkennen, dass diese Spielweise einfach ein wenig zu krass ist. So, und insbesondere gegen solche, also wirklich, ich will mich jetzt hier nicht über den Trainer stellen, aber ich denke mir so, gegen Frankfurt ist es doch total offensichtlich, was die wollen. Die wollen Kontersituationen haben. Und Bayern geht denen in der Hinsicht genau auf den Leim und dann verteidigen sie es nicht mal gut. Und das ist eine Sache, das verstehe ich einfach nicht.
Ich auch nicht.
Und das war ja gegen Aston Villa mehr oder weniger genauso. Wobei ich mich auch gefragt hatte, was da Manuel Neuer eigentlich vorhatte. Also,
da ist auch das Ding. Wann beginnt man die neue Konversation? Wann beginnt man ihn anzuzählen? Ja, du hast dann aber für nächstes Jahr, du hast Nübel in der Hinterhand. Und die Frage ist, kannst du einen Nübel sitzen lassen auf der Bank?
Also, frei von Kritik nach dem Aston Villa-Spiel kann man ihn dann, also komplett von Kritik kann man ihn da nicht freisprechen. Also, weil dieser Lupfer, dieser halbe Schuss-Lupfer, der kommt ja nicht zustande, wenn er nicht kilometerweit vor seinem Tor steht. Ne? Also.
Ja, deswegen, ich bin so gespannt auf nächstes Jahr, ne? Ob Neuer vielleicht aber sagt, nach dem Jahr war es das. Und Nübel kommt wieder. Es ist es ja. Oder nee, doch. Der 2 Jahre bei Bayern kann dann, ja, ist gut, kann den bestimmt wiederholen. Es ist schon eine spannende Nummer da am Tor der Bayern.
Ja, definitiv. Aber es ist halt.
Mit der wahrscheinlich also, aktuell vorläufigen Nummer 1 von Deutschland.
Werden wir gleich auch nochmal zukommen. Aber es ist total komisch. Also zum einen feiere ich es voll ab, wie Bayern spielt, aber das. Also insbesondere die letzten Spiele. Und das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt. Wir dürfen auch mal als Beispiel dieses Dynamo Zagreb-Spiel, was ja nun wirklich überragend war, aber da hätten wir das Spiel fast aus der Hand gegeben. So, ne, das dürfen wir immer alle nicht vergessen. Und defensiv fehlt mir nach wie vor ein klarer Plan. Und natürlich ist es geil, dass heute Upamecano und Kim jeweils ein Tor machen. Aber es wäre mir sehr viel lieber, wenn sie stattdessen einfach hinten die Dinger nicht reinlassen würden. Muss man auch dazu sagen, Konterabsicherung ist eine gemeinschaftlich-mannschaftliche Aufgabe. Ne, das kann man nicht nur auf die Beine beziehen, aber Sander heute auch wieder sehr schlecht aus. Hast du das Meme von Wumms gesehen? So Frankfurts beste Stürmer Mamouche und Ekitike und darunter Bayerns beste Stürmer Upamecano und Kim.
Nee, hab ich noch nicht gesehen.
Es kam auch, glaube ich, zur Halbzeit. Also ja, ich glaube, für die neutralen Fußballer war das ein geiles Spiel. Ich fand das jetzt auch gerade jetzt nebenbei so ein bisschen geguckt, ja. Verstehe ich nicht. Und nach 41 Spielen, auch in der Champions-League-Gruppenphase, hat man auch mal wieder verloren. Das finde ich jetzt weniger schlimm, weil das auch mal passieren kann. Aston Villa und insbesondere Unai Emery ist so ein bisschen das Kryptonit der Bayern. Aber ja, immerhin Prinz William hat sich gefreut. Aber ansonsten, weißt du, was der Vorteil war? Und am Mittwoch war ich ja auch noch richtig schlimm krank. Ich habe mich wirklich null aufgeregt darüber. Ich war innerlich, körperlich so tot, dass ich nicht die Kraft hatte, mich
leer, einfach
Niederlage
leer.
Mich aufzuregen. Ja, das ist wirklich der Vorteil, wenn man krank ist. Weißt du, normal wäre ich jetzt nämlich auch gerade bei Tottenham und jetzt bei Bayern, im Normalfall hätte ich jetzt die Bude auseinandergenommen, da ich jetzt aber doch körperlich so geschwächt bin.
Das ist das Gute, wenn dein Verein nicht in Europa spielt. Mittwoch gibt's gar nicht. Mittwoch existiert nicht. Gibt kein Mittwoch.
Ja, vor allem nicht noch eine dämliche Tabelle, wenn man auf die guckt, ganz deprimiert wird.
Gibt kein Mittwoch. Donnerstag, ja. Dienstag.
Freitag. Wir schauen mal noch, was der Sonntag noch für uns bereithält mit dem VfB Stuttgart gegen Hoffenheim. Das Spiel müsste schon begonnen haben, wahrscheinlich.
Genau, es geht ja 3-1 aus, haben wir schon geklärt.
Ja, genau. Ist schon ein Tor gefallen?
Nee, noch nicht. Die fallen noch. Alles gut.
Oha, aber die NFL hat angefangen und ich wollte schon sagen, die Dolphins führen, aber das ist Quatsch, die Patriots führen. Also, aber 7-3, es ist doch spannend. Also, dann machen wir mal weiter. Achso, doch noch ein Wort zum VfB Stuttgart. Also, wenn man sich irgendwie doch ein bisschen Ambition machen möchte, zumindest die Playoffs zu erreichen, ist das Remis gegen Sparta Prag, was am Ende auch nicht unverdient war, schon sehr wenig, ne?
Ja, aber die hätten wenigstens verlieren können, dann wäre man entscheidend gekommen.
Ich kann heute irgendwie nichts Substanzielles von Benny erwarten.
Mein Schein wäre gekommen, hätten die verloren.
Tja, das tut mir leid. Nicht. Vielleicht noch positiv. Die Frankfurter waren stark bei Beşiktaş, also so da aufzutreten. Das kriegen, glaube ich, nicht so viele hin. Am Ende 1-3 gewonnen. Und die Hoffenheimer unter der Woche in Europa. Gegen wen haben die da nochmal gespielt?
Ich weiß nur, dass der eine ein schönes Tor geschossen hat. Ich muss sagen,
Ich hab das doch noch. Gegen wen haben die denn? Bin ich denn vollkommen bescheuert?
Der Podcast eures Vertrauens. Top informiert in jeder Lebenslage.
Ja, definitiv. Gegen Dynamo Kiew. 2-0. Wollte schon sagen.
Genau.
Gut. Dann, ich habe doch am Anfang gesagt, die beste Adresse in Deutschland, oder? Das nehmen wir mal wieder zurück. Krank. Die können sich nicht ordentlich ausdrücken und haben keine Ahnung.
Ahnung haben sie auch nicht.
Und was passt dazu perfekt? Die ist noch was Kategorie. Und deswegen schließen wir jetzt mal den 6. Spieltag und dann, ja, schauen wir auf ein paar Sachen, wo wir nicht so viel wissen brauchen.
Das war eh nicht haben, genau.
Bis gleich. Da sind wir wieder und ich beginne mal mit einer Nachricht. Lieber Benny, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Der FC Barcelona und insbesondere sein Präsident Laporta über eine Rückkehr von Neymar nachdenkt, weil sein Vertrag ja jetzt bei Al-Hilal auslaufen würde nächsten Sommer. Somit wäre er ablösefrei. Ja, wie findest du das?
Ich hab eine ganz, wie soll man das sagen, komische Beziehung zu Neymar. Weil
wirklich?
Neymar bei Santos war wow. Der hat mich verzaubert. Und deswegen, und ach, ich kann Neymar nicht so hassen, wie es alle tun. Deshalb fände ich es cool. Und ich bin auch immer wieder am Überlegen, ob es sich selber Zeit wird, mir mal einen Neymar-Trikot anzuschaffen. Oh. Weil Neymar bei Santos, Neymar bei Barca, das war
cool, aber dann,
was da auf dem Platz war.
Aber dann bitte ich dich auch wirklich, ein Trikot von Barca dann zu kaufen, nicht von Al-Hilal. Nein,
natürlich nicht, um Gottes Willen.
Deswegen, na gut,
ich finde es cool. Und ich glaube auch noch nicht, dass ein Neymar finished ist. Ich glaube, ein Neymar kann auch in Europa noch performen.
Na, er hat ja bisher auch noch nicht so viel gewonnen. Ne?
Hat ja auch noch nicht so viel gespielt in Saudi-Arabien, von daher. Das ist halt, stell dir mal vor, jemand hätte dir vor, wann kam der Neymar halt? Sagen wir 2012, 2013, die Zeit vorher zu Barca ging. Und dann sagt dir einer, Neymar wird einmal die Champions League gewinnen. Ja, spanischer Meister. Aber das war's. Kein Ballon d'Or, keine individuellen Titel, mit Brasilien nichts. Im Leben hätte ich das nicht geglaubt. Ich hätte gedacht, Neymar wird der nächste Superstar, der gewinnt 8-mal die Champions League, der wird Weltmeister, Copa America-Sieger. Was den nicht soll, also diesen einen Champions-Titel in Berlin, hätte ich nicht.
Das stimmt, den habe ich jetzt ganz vergessen. Da war ja nochmal noch was. Gegen Juventus, ne? Gegen Gigi Buffon. Ich glaube, ein 3-1 war das am Ende. Das
ist richtig, ja.
Also nehme ich das zurück, dass er noch nichts gewonnen hat, aber.
Und?
Es könnte auch mehr.
Der Ball
sein.
Liegt neben mir, hier ist er.
Ah! Ich sage für unsere Zuhörer, obwohl wir haben ja nur Zuhörer, Benny hat mir den Finalball in die Kamera gehalten. Während hinter ihm
der Kamin an ist.
Und der Kamin an ist, ja. Und der Schneemann schon grüßt. Wir machen mal weiter. Trotzdem mit dem FC Barcelona, weil mit einer wichtigen Personalie, die wir noch erwähnen wollen, beziehungsweise der wir gute Besserung wünschen wollen. Und zwar Marc-André Ter Stegen. Ihr wisst es alle, der sich die Patellasehne im rechten Knie gerissen hat. Rund 8 Monate Minimum ausfallen wird. Somit im Prinzip ist er für die Saison raus und vor allem bitte auch für die Nationalmannschaft. Jetzt wäre er endlich die unangefochtene Nummer 1. Und ja, jetzt ist er erstmal raus. Das ist ja, also, wie viel Karma muss er denn, negatives Karma muss er haben? Also, das hat ja kein Mensch verdient, sowas, oder?
Jetzt mal 8 Monate, dabei wird es nicht bleiben. Das sehe ich nicht kommen. Also, die Patellasehne ist bei mir zum Glück heile geblieben. Ich habe mir nur Kreuzband, Meniskus und Patella-Fehlstellung eingefangen. Patellasehne ist übel. Und wenn er dann noch Komplikationen hat, was nicht unwahrscheinlich ist. Wie gesagt, ich bin kein Arzt, aber das kann auch mal locker auf 1,5 Jahre hochgehen. Das ist echt, echt übel. Und dann ist er auch nicht mehr der Jüngste. Der ist auch schon 32?
In den 30ern ist er, glaube ich, auch schon. Naja, vor allem. Naja, vor allem auch wieder der Weg zurück, dann wieder an die Weltspitze heran, ne? Das dauert ja auch ein bisschen.
Deswegen ist ja nun mal der Unterschied zwischen diesem, wieder gesund sein und wieder Leistungssport machen können.
Ja.
Deswegen ist es richtig bitter. Die Frage ist jetzt natürlich, also Nagelsmann meint ja schon, der Testing bleibt unsere Nummer 1, die ist ja nun mal, und die wird auch danach wieder sein. Ist ja schön und gut, dass er das jetzt sagt. Die Frage ist, was sagt er in einem Jahr? Und was sagt er jetzt, ne? Ja. Und da ist halt die Frage, nominiert sind Baumann, Blaswig und Nübel. Baumann wird spielen, wird sein Debüt geben für die DFB-Elf. Wen siehst du als Nummer 1 aktuell?
Ganz klar Jonas Urbich, das hat ja auch eine Kicker-Umfrage ergeben, mit 49,3%. Da habe ich mich wirklich gefragt, wen haben sie da gefragt, beziehungsweise wer hat da abgestimmt? Jonas Urbich, also bei allem Respekt.
Die Umfrage hat in Köln stattgefunden.
Also da dachte ich mir wirklich.
Nummer 1, ganz klar, Alexander Schwolo.
Ja, Loris Karius. War ja bei Barca im Gespräch als Ersatzkeeper. Die haben jetzt aber Wojciech Szczęsny geholt, ne? Finde ich eine geile Verpflichtung, oder? Also als Testing-Ersatz? Als vertragsloser Keeper? Also besser geht's eigentlich gar nicht.
Naja, vertragslos, das ist ein bisschen kurios, weil vertragslos war er nicht, hat er seine Karriere beendet.
Ach ja, stimmt.
Und hat aber als Vertragsauflösungsgebühr wegen Karriereende von Juve 4 Millionen bekommen. Problem dahinter ist jetzt, er hat ja seine Karriere doch nicht beendet. Er spielt ja wieder. Sprich, Barca musste 4 Millionen an Juve zahlen, um diese Klausel rauszukaufen. Das hat quasi Barca den ablösefreien Keeper für 4 Millionen gekauft. Das ist ein ganz, ganz, ganz krummes Ding.
Ja gut, aber ich sag mal so, wer wäre noch verfügbar gewesen?
Ja,
auf der Liste sollen noch Gigi Pavlenka und Loris Karius gestanden haben.
Er ist ja nicht aus dem Saft, ne? Also er hat vor 30 Tagen seine Karriere beendet, der ist noch voll im Saft drinne. Und dann haben sie auch keine schlechte Nummer 2 davor schon gehabt. Meine letzte Saison hat ja auch schon, oh Gott, wie heißt denn der Typ? Pena? Wieder gut
informiert. Peña?
Peña.
Ist der
Peña? Peña hat letztes Jahr schon viel gespielt, jetzt aktuell auch wieder. Das ist ja ein guter Torwart. Das ist ja nicht so, dass das Barca jetzt nichts dahinter hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Peña sich langfristig gegen Chesney durchsetzt und im Tor bleibt.
Okay. Aber dann wäre es ja wiederum bitter, weil dann haben sie ja die 4 Millionen dann wieder umsonst. Aber naja.
Ich glaube, sie werden damit leben können. Viel lustiger okay. Finde ich, wer heute auf der Bank saß hinter Peña. Das war Aaron Jakubiszewski, ein 18-jähriger Ungar, der auf seinem Bild bei Transfermarkt aussieht wie ungefähr 12.
Okay, werde ich mir nachher mal angucken. Aber ich wollte übrigens auch auf deine Frage antworten. Wen ich als Nummer 1 sehe, ich kann es dir ganz ehrlich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, es wurde alles rauf und runter diskutiert. Ich kann jede Seite irgendwo nachvollziehen. Ich würde jetzt doch erstmal mit Olli Baumann gehen. Ich weiß nicht, Nübel traue ich jetzt noch nicht so zu. Meine ganz andere Diskussion ist noch, warum Janis Blaswig überhaupt nominiert wurde, weil soweit ich weiß, wollen sogar die Salzburger Fans eher Alex Schlager wieder im Tor haben als ihn. Und da verstehe ich Nagelsmann schon, nicht, er war schon nicht so mal richtig.
Nee, ist der ja, Nübel wieder, schon, ist Nübel wieder gesagt als Nummer 1. Ich glaube, Nübel ist aktuell der beste deutsche Torwart. Baumann ist halt in meinen Augen so ein guter Durchschnittstorwart. Nichts Besonderes, was nicht reicht in meinen Augen fürs DFB-Tor. Trapp habe ich auch noch ab und zu gelesen. Ich denke, Trapp ist halt jetzt bestimmt ein, zwei Jahre nicht mehr der er mal war. Ich sehe Trapp nicht im DFB-Tor. Es reicht nicht als Nummer 1. Also für mich ist es Nübel, wie gesagt.
Okay. Ja, kann ich auch mitleben. Also wie gesagt, Baumann und Nübel werden ja jetzt auf jeden Fall beide einen Einsatz kriegen. Und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht.
Verletzt, Klopf auf Holz.
Ja. Sonst wird es langsam eng. Auf jeden Fall, wir haben ja vorhin schon gesagt, Jamal Musiala und Kai Havertz werden beide nicht dabei sein. Stattdessen Johnny Burkhardt, freuen wir uns sehr drauf. Ansonsten war eigentlich bei der Nominierung jetzt für die anstehenden Nations League-Spiele gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande waren jetzt sonst weiter keine riesigen Überraschungen dabei. Außer jetzt noch Kleindienst, aber ansonsten alles eigentlich wie gehabt.
Ja, Blaswig halt kurios, aber sonst, wie du schon sagst, jetzt nichts Außergewöhnliches dabei.
Ja, dann hoffen wir auf eine gute Länderspielpause und macht euch einen Knick ins Ohr gegen die Niederlande in München, werden unsere 4 verabschiedet. Gündogan, Groß, Neuer und Müller. Hoffentlich wird das ein besserer Rahmen als wie damals bei Jogi Löw. Das kann ich euch berichten vor 2 Zeitzeugen, die jetzt heute diese Podcast-Folge gestalten und dabei waren. Ja, genau. Aber zumindest sind sie ja schon mal in München, nicht in Wolfsburg. Deswegen hoffe ich mal, dass der DFB sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Sagen wir es mal so. Eine Sache noch, Atakan Karasor hat sich für die Türkei entschieden, nicht für den DFB. Ehrlicherweise wusste ich gar nicht, dass das ein großes Thema war. Ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht bittere Tränen geweint, sag ich mal so.
Ja, ich dachte eh, das wäre klar und ich bin auch sehr zufrieden damit, dass er nicht für den DFB spielt. Wer nicht weiß, warum, einfach mal Karasor Ibiza googeln und dann ein bisschen nachlesen. Brauchen wir nicht beim DFB in meinen Augen.
Dann machen wir weiter mit dem FC Schalke 04. Die hatten wir ja in der letzten Folge. Es gibt da jetzt aber nämlich Entwicklungen, denn sie haben einen neuen Trainer. Kees van Wonderen, wer ihn nicht kennt, und ich glaube, das sind sicherlich die meisten. Ich weiß nicht, Benni, kanntest du ihn? Ich nicht.
Nicht, bevor ich von ihm gelesen habe, nee.
Okay, dann vielleicht mal ganz kurz als Abriss. Er war unter anderem 2 Jahre Co-Trainer bei den Niederlanden unter Ronald Koeman, U17-Europameister 2018. Seine erste Cheftrainerstation war 2020 bei den Go Ahead Eagles. Mit denen ist er auch aufgestiegen und war dann 2 Jahre Cheftrainer bei Heerenveen. Somit seine erste Cheftrainerstation außerhalb der Niederlande. Und ja, ich will da gar nicht so tief in die Materie reingehen, weil ich von Schalke nicht so viel Ahnung habe. Auf der einen Seite sage ich natürlich, er weiß, wie man mit Nachwuchskräften umgeht, hat sehr viel im Nachwuchs auch in den Niederlanden gemacht. Das ist natürlich gut, auch für Schalke, die halt viel aufs junge Personal setzen wollen. Auf der anderen Seite ist genau das Problem, was halt auch Karel Geraerts hatte, noch nicht groß Cheftrainer-Erfahrung, auch nicht außerhalb der Niederlanden und dann auf Schalke. Also, das ist auch ein Brett.
Ja, ist kein einfaches Pflaster. Schalke ist schwer zu trainieren, Schalke ist schwer zu, naja, zu managen allgemein. Wie du schon sagst, die jungen Spieler müssen halt aus Geldmangel benutzt werden. Ich kannte ihn vorher auch nicht. Ich habe echt auch nicht viel von ihm mitbekommen. Ja, man kann seine Station durchlesen und das klingt an sich erstmal gut, aber es klang auch bei Geraerts gut. Ja, lassen wir uns überraschen. Das ist schon irgendwo eine Wundertüte. Ich habe gesehen, dass er beide Male mit Heerenveen keine gute Tordifferenz hatte.
Das ist,
gucken, ob er, wie er das bei Schalke Sinn bekommt. Ich wünsche ihm ganz viel Glück. Ich glaube, das brauchst du auch, wenn du auf Schalke trainierst.
Ja, und vor allem starke Nerven. Er muss sich ja vor allem vielleicht auch noch mit einer Personalie herumschlagen, die zuletzt sagte, die sollen mich einfach anrufen, im Januar bin ich da und fit zurück. Und wir reißen das Leder rum. Ich bin ja realistisch und kann das gut einschätzen. Sofort spielen, keine Chance. Aber ich sage, bis Januar würde ich mich fit kriegen. Und wenn du so gelacht hast, dann weißt du vermutlich, von wem dieses Zitat stammt.
Opa, da ist nochmal hier rübsen, wenn ich darüber nachdenke. Ich guck gerade, wo dein Trikot liegt. Da war ja Max Kruse. Ich würde es schon sehr lustig finden. Nun ist der Typ aber wirklich aufgegangen wie ein Hefeteig. Ich sehe nicht, dass der jemals wieder Profifußball spielen kann. Ich lasse mich gerne von was anderem überzeugen. Weil
aber er hat ja auch gesagt, sofort spielen, ja, sieht er sich ja selber nicht. Aber er sagt ja, bis Januar würde er fit.
Bis Januar, das sind 3 Monate, das sehe ich nicht kommen. Ich fände es cool, ich fände es lustig, Kruse, super Typ. Kann auch gerne mal in den Podcast kommen, bin ich der Meinung. Aber ich sehe es nicht kommen, bin ich ganz ehrlich.
Naja, zumal wenn du ihn noch einmal...
Zumal ich auch nicht glaube, dass Schalke ihn haben will. Aber das ist ein anderes Thema.
Na, wenn du ihn noch einmal als aufgehenden Hefeteig bezeichnest, kommt er definitiv. Ja, wer hört das nicht gerne von sich selbst?
Ne? Er ist ja Realist, er weiß das, glaube ich.
Ja, er sagt ja auch selber, wie gesagt, dass er selber nicht sofort spielen würde. Immerhin. Gut, kommen wir zum Abschluss noch zur Rubrik UEFA-Irrsinn. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und zwar, Bodo Glimt ist ja mittlerweile in Europa eigentlich Dauergast. Ne? Und die haben jetzt zuletzt in der Europa League zu Hause gegen den FC Porto gespielt. Und die Spieler dachten sich, naja, wir wohnen ja da alle in der Nähe, können wir zu Fuß zum Stadion kommen. Da hat dann die UEFA eingegriffen und hat dann gesagt, nee, wir brauchen aufgrund des TVs brauchen wir Bilder von der Anreise, also per Bus. Was haben die Spieler also gemacht? Sie haben sich vor einem Behördengebäude getroffen und sind dann rund 220 Meter mit dem Bus zum Stadion gefahren.
Aber immerhin.
Zeugen sagen, das war eine Busfahrt von rund 20, 30 Sekunden.
Immerhin, sie durften ohne Bus abreisen.
Durften sie? Das wäre jetzt meine Frage.
Ja, ja, sie durften ohne Bus wieder abreisen.
Aber was haben sie dann mit dem Bus gemacht?
So zurückgefahren halt. Da muss er nicht erwarten.
Aber mir kam die Geschichte irgendwie bekannt vor. Hatten wir das nicht in den letzten Jahren, auch bei Bodo Glimt, hatten wir das nicht schon mal?
Also kann sein, kam mir jetzt nicht bekannt vor, ehrlich gesagt, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es nicht zum ersten Mal passiert ist.
Ja, also, aber wie dumm ist das denn?
Willkommen bei der UEFA.
Ja, ja. Ja, Fußball ist manchmal echt merkwürdig. Und da kommen wir zum Abschluss zum heutigen Zweitligaspiel zwischen dem ersten FC Magdeburg und Greuther Fürth. Ich lese mal kurz vor, falls ihr es nicht mitbekommen habt, schaut euch die Highlights an. Es ist großartig. Da gab es zwei Handelfmeter.
Ich will das gar nicht glaube, Highlights das waren, das sind Lowlights in meinen Augen, nichts anderes.
Ich glaube, das waren die unkritischsten Handelfmeter, die es hätte geben können, weil es passiert Folgendes. Ich lese mal vor vom Kicker, der Live-Ticker aus der 13. Minute. Was für eine kuriose Szene. Keeper Noll pflückt eine Flanke aus der Luft und lässt sich daraufhin einige Sekunden Zeit. Danach spielt er im eigenen 16er zu Jung, der wohl denkt, dass er den Abstoß machen soll und den Ball in die Hand nimmt. Schiedsrichter Bastian Dalka zeigt auf den Punkt. Es gibt Strafstoß für den FCM. Und dann 41. Minute. Es wird noch besser. Das kann nicht wahr sein. Massimo geht ins Dribbling und kann kurz vor dem 16er nur per Foul gestoppt werden. Bevor der Unparteiische auf Freistoß entscheidet, nimmt Heber im eigenen Strafraum den Ball in die Hand, weil er davon ausgegangen war, dass die Szene bereits abgepfiffen wurde. Erneut zeigt Dankert wegen Handspiels auf den Punkt.
Es ist so doof, es ist so dämlich, aber es ist so lustig. Gerade wenn man das sieht, also den zweiten finde ich noch irgendwo ja verständlicher, weil es war halt ein klares Foul davor, dass er den einfach aufheben will. Aber dieser erste Elfmeter ist so geil, wie er in den Ball abrollt und ihn einfach aufnimmt und sich alle fragen, was machst du da, Junge?
Vor allem bei der zweiten Szene dachte ich erst, dass ich in meinem Fieberwahn schon die Strafraumbegrenzung nicht mehr ordentlich sehen kann, weil ich dachte, das Foul war im Strafraum. Oder, also ich war mir sicher, dass er außerhalb des Strafraums war, das Foul, was dann zum Freistoß hätte führen müssen. Aber ich habe dann gezweifelt, dachte mir, sag mal, bist du jetzt schon so senil, dass du die Strafraumbegrenzung nicht mehr siehst? Und dann sah ich die Wiederholung, dachte mir, hä, das ist doch klar außerhalb. Erst dann zeigten sie die Szene, wie Heber einfach den Ball in die Hand. Vor allem, das haben die erst später gezeigt, weil dann Bastian Dankert halt Handspiel angezeigt hat. Und ich dachte mir, hä, wo zur Hölle war da ein Handspiel? Und dann zeigen die, wie Heber den Ball da in die Hand nimmt.
Ich hab das Spiel gar nicht geguckt, ich hab's nur auf Twitter gesehen. Total geil. Also.
Aber beim ersten Mal, das war auch großartig, vor allem auch die ganzen verwirrten Gesichter zu sehen. Der Schiedsrichter, der da so steht, weißt du, so Abstoß ausführen, pfiff, er nimmt den Ball in die Hand und dann zeigt der Schiedsrichter einfach so random auf den Punkt. Und ich so, hä, ist das jetzt ein scheiß Ernst? Wirklich?
Ja, wunderschönes Tor auf jeden Fall. Wunderschöner Elfmeter beides.
Ja. Und Heber dachte sich, komm, ich mach mal auch mal sowas Blödes.
Ja, wir wollen ja fair bleiben, wa?
Ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, Fußball ist manchmal verrückt. Und dementsprechend, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war ein bisschen wild. Dementsprechend lege ich mich jetzt wieder ins Bett. Benni, vielen Dank, dass du wieder
Football
mit dabei
gucken,
warst.
Ne, und sehen, wie die Seattle Seahawks 4-1 gehen werden.
Ja, Football kann ich ja jetzt auch nicht mehr gucken, weil überall läuft es nur beschissen. ja. Obwohl, ich bleib noch mal kurz dran. Ich guck jetzt mal, wie es jetzt bei Dolphins aktuell steht. Nicht verraten. Immer noch 7-3. Also die Defense steht, das ist schon mal gut.
Ich hab Tyreek Hill bei Fantasy und das ist richtig scheiße bis jetzt, muss ich sagen.
Ja, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Ja, gucken wir mal, ob sich der Arm für mich noch zum Guten wendet. Obwohl er sehr beschissen war. Es liegt nicht an Benny. Aber ansonsten fußballerisch, ja, keine gute Woche. Aber vielen Dank, dass du mit dabei warst. Wir hören uns bald wieder und auch danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wie gesagt, gebt uns gerne Feedback. Schreibt uns, liked uns, empfehlt uns und beim nächsten Mal bin ich dann auch wieder mit voller gesundheitlicher Stärke wieder am Start. Hoffe ich zumindest. Bis dahin, eine schöne Zeit, eine gute Länderspielpause und bis bald.
Tschüss.